Ich lade euch ein, im Buch Hesekiel noch einmal Kapitel 37 aufzuschlagen. Wir betrachten die Verse 7 bis 14. Wie ich letzte Woche sagte, wir haben eine zweiwöchige Pause von unserer Serie durch Römerbrief. Der Grund ist, ich bereite Predigten vor, um sie an einer Missionskonferenz predigen. Und ich möchte, dass auch ihr davon dient, nicht nur, dass es irgendetwas sei für jemand anderen vorbereitet, sondern dass ihr auch davon Nutzen habt. Deswegen diese zwei Predigten. Und ich möchte daran erinnern, dass das Buch Hesekiel ein prophetisches Buch ist. Aber Prophet meint auch Prediger. Er ist ein Pastor, er ist ein Hirte der Schafe Israels in der Verbannung. Zu dieser Zeit in der Geschichte waren die Israeliten in der Verbannung. Sie waren Gefangene der Babylonier. Und es ist eine schwere Zeit. Sie haben viel verloren und sie sehen nicht sehr viel Licht am Horizont. Und so gibt der Herr diese Vision, nicht nur eine Vision, als würde er irgendwas sehen, wie er jetzt Fernsehen gucken würde, sondern wir sehen in Kapitel 37, Vers 1, die Hand des Herrn kam über mich, das ist Hesekiel, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Das ist nicht nur etwas, was Hesekiel sieht, aber er ist geistlich gesehen an einem Ort, wo er umgeben ist von Zeichen des geistlichen Zustands Israels. Es sind Knochen überall. Trockene Knochen, dürre Knochen. Und wie wir heute diesen Text weiter betrachten, betrachten wir die Verse 7 bis 14. Hört das heilige, unfehlbare Wort Gottes. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem, weissage Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem, oder Geist, in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Soweit das Wort des Herrn unseres Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du sprichst, und die Erde zittert. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort anzunehmen, dass wir ein Volk sein, das verständig ist und sich unterordnet und dass, Herr, von deiner Macht und deinen Verheißungen wir Ermutigung und Gewissheit und Stärke empfangen an diesem Tag, so wie wir es brauchen. Das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Gibt es Hoffnung für die Kirche heute? Fragen einige. Wie kann die Kirche bestehen bleiben? Wie wird die Kirche leben in solch einem Zeitalter wie das, wo wir drin sind? Freunde, wir leben in einer postmodernen Welt, in einer nachpostmodernen Welt. Uns wird gesagt, heiß ist kalt und kalt ist heiß, dass Männer Frauen sind und Frauen Männer. Uns wird gesagt, dass oben unten ist und unten oben. Uns wird gesagt, dass richtig falsch ist und falsch richtig. Freunde, es scheint, als wäre das Thema unseres Zeitalters, dass das Einzige, was Gewissheit ist, dass Menschen in sich selbst unsicher sein sollen. Es ist jeden Monat, wenn du irgendwas liest, wenn du mit anderen Gemeinden Kontakt hast, was hörst du? Du hörst mehr und mehr und mehr und mehr von einer anderen Sünde, die disqualifiziert, dass ein anderer christlicher Leiter fällt. Wir lesen immer und immer und immer wieder über die totale Gottlosigkeit unserer Politiker und unserer gewählten Führer. Wir lesen über die Fortschritte, den Abstieg der politischen Werte und all die Not. Und was ist das, was uns all die Nachrichten sagen? Kirche, du verlierst Boden. Du verlierst Boden. Du wirst immer unwichtiger. In den vergangenen Tagen habe ich einen sozialen Kommentar gelesen, wo es um einen christlichen Monarchen geht. Der Kommentator hat gesagt, das Christentum ist im Westen gefallen. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon vollständig wahr ist, aber ich fühle das Gewicht dieser Aussage. Ich lese neue Zeitung. Ich höre, wie vieles zusammenbricht und es berührt vielleicht auch dich. Es lässt dich vielleicht zu Not und Sorge haben. Aber ich denke nicht, dass jemand von uns leugnen kann, und die meisten von uns empfinden es wahrscheinlich, als wären wir Fremde in einem fremden Land. Und wir leben unter heidnischen Königen, die uns auf Weisen leiten, mit denen wir uns nicht einverstanden sehen, die uns unangenehm sind. Und der Text heute Morgen spricht direkt in so eine Situation. Eine Zeit wie unsere. Eine Zeit, wo Israel in dieser babylonischen Gefangenschaft der Kirche ist. Eine Zeit, wo sie ihr Königreich haben fallen sehen. Ihr König getötet, ihr Tempel zerstört, ihre Altäre zerrissen, ihre Geistlichkeit, Frömmigkeit in Ruinen, in Trümmern. Hesekiel Kapitel 37 ist eine Botschaft der Hoffnung für die alttestamentliche Gemeinde und auch für uns heute, wie wir stehen können, wie wir in dieser Welt leben können, unter der Macht und den Verheißungen Gottes. Drei Dinge, die ich heute Morgen mit uns betrachten will. Das erste, Verse 7 und 8, predigen. Sehr kurze Punkte. Verse 7 und 8, predigen. Verse 9 und 10, beten. Verse 11 bis 14, Verheißungen Gottes. Predigen, beten und Verheißungen Gottes. Wenn wir zu Vers 7 kommen, sehen wir hier den Gehorsam von Hesekiel, dem Prophet Gottes. Zu was ist er gehorsam? Da ist das in Vers 4 sehen wir es. Weissage über diese Gebeine. Und dann gibt er ihm eine Botschaft, die er predigen soll. Das war in der letztwöchigen Predigt. Und dann sagt er in Vers 7, so weissagte ich, wie mir befohlen war. Und wir haben den Bericht von dem, was hier passierte, als er begann zu weissagen. Wie er mit einem gehorsamen Herzen weissagte. Ezekiel hat das getan, was er inmitten dieser Vision tun sollte. Lies den Abschnitt nochmal mit mir. Es ist sehr lebhaft und beschreibend. Und vielleicht auch etwas seltsam für uns. Oder irritierend. Als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber. Lasst uns das als Bild malen. Es ist ein... Aber es ist nicht nur ein seltsames Bild. Der Kontext ist diese Vision, die der Herr auf Ezekiel, seinen Propheten, gelegt hat. Der Kontext, in dem er ihn auch gestellt hat, wo er ihn im Geist genommen hat und ihn in ein Tal des Todesschattens gebracht hat, quasi. Diese Haufen von Knochen, wir können das kaum uns vorstellen. Es gibt nichts Modernes, wo wir jetzt... wo ich jetzt von wüsste, wo in einem Tal in der Sonne Knochen zurückgelassen werden, sodass ein Tal voller Knochen ist, wo man denkt, das ist überwältigend, was für eine Schlacht ist hier denn verloren worden. Aber das ist der Kontext dieses Textes. Uns wurde ja letzte Woche auch gezeigt, Ezekiel wurde nicht nur inmitten dieses Tales der trockenen Knochen gestellt, sondern Gott hat ihn bei der Hand ergriffen und hat ihn auf einen kleinen Spaziergang durch diesen Garten des Todes geführt. Es ist ganz seltsam, hier geradezu bizarr. Und der Herr, wir hören, wie Ezekiel immer wieder sagt, siehe, 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 siehe die Knochen, siehe, wie dürr sie sind. Diese Szene ist sehr eindrücklich für den Propheten und der Herr stellt ihm eine Frage in Vers 3. Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Letzte Woche haben wir das gesehen. Wir haben die Frage gestellt, als wären wir mittendrin. Wir würden sagen, wahrscheinlich nicht. Da ist nicht genug Transplantationsmöglichkeit möglich, Blutinfusion oder es gibt nicht genug Möglichkeit, an medizinischen Dingen, um so etwas wieder aufzuerwecken, um einen Haufen Knochen zum Leben zu erwecken. Aber erinnert euch an die Antwort. Der Prophet, der weiß, mit wem er hier zusammen ist, sagt, Herr, du weißt es. Und da ist diese treue, ernste Hingabe, wo er weiß, gemäß den Augen des Menschen können diese Knochen nicht leben. Aber Ezekiel weiß, du Herr, du hast Macht. Du hast Macht. Und der Befehl Gottes, der Imperativ hier, Weissage. Weissage. Weissage über diese Gebeine. Predige den Gebeinen, predige den Knochen. Die Knochen, die noch keine Ohren haben, predige ihnen zu, sagt der Herr. Und wenn du ihnen predigst, dann sage ihnen, dass ich sie auferwecken werde von den Toten. Und Ezekiel in Vers 7 ist gehorsam. Er sagt das, was ihm aufgetragen wurde. Er predigt eine Predigt inmitten eines Friedhofs. Wart ihr schon mal auf Beerdigung? Natürlich, ich war einige. Habt ihr jemals eine Predigt gehört auf dem Friedhof? Habt ihr schon mal eine Predigt auf dem Friedhof gehört? Wenn ihr bei presbyterianischen Amtsträgern seid, die treu sind, dann ja. Vielleicht sind 100 Leute in einem Friedhof versammelt. Aber das ist nicht der Kontext hier. Hier ist der Prophet und ein Haufen von Knochen. Haufen von Knochen. Denkt nochmal drüber nach. Ihr müsst nur denken, Herr, ich weiß, dass du mächtig bist. Du hast mich hierher gebracht in der Kraft des Geistes. Aber das erscheint komisch. Das erscheint idiotisch geradezu. unmöglich. Aber das sagt er nicht. Aber stattdessen kann man hören, ahnen, wie schockiert er war, als er sieht, was passiert. Als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Wir könnten vielleicht sagen, wenn Hesekiel predigt, dann ist natürlich ein Geräusch zu hören. Aber es ist mehr als das. Es ist das Geräusch von erzitternden Knochen. Das Wort hier für Erschütterung, manche übersetzen es als das Erschüttern der Erde, wird auch damit übersetzt. Diese Knochen werden erschüttert. Wie die Knochen nun auch zusammenkommen und wieder zusammenfinden und man ein Klacken hört, die Knochen kontaktieren sich, einer nach dem anderen kommt zusammen. Einer der verwahrlosten, verwesten, leichten Knochen, die werden zusammen, die vermischt waren mit anderen Skeletten. Nun kommen alle Knochen wieder an den eigenen Leib zusammen. Da ist eine Erschütterung und ein Klackern und ein Wehen und die ganzen Knochen kommen zusammen. Und Hesekiel steht inmitten dieser sich zusammenfindenden Knochen und predigt. Siehe eine Erschütterung. Und siehe, da waren Sehnen an ihnen. Siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen. Vielleicht möchtest du dir das nicht vorstellen, aber kannst du dir das vorstellen? Ein Haufen von Knochen und dann kommt einer an den anderen zusammen, bis sie ein Skelett wieder ergeben. Und dann, wie die Skelette stehen, da wachsen plötzlich Sehnen und wachsen nach oben an ihre vorigen Stellen. Und dann kommt Fleisch, das wächst, und Muskeln. Das ist wie ein Mensch, der zurückentwickelt wird. Das ist eine erschreckende Realität, wenn man das mal überlegt. Das ist gruselig ein Stück weit. Wie vielleicht fast wie in einem Horror-Movie. Und da ist dieser Schock, der Schreck, diese erschreckende Szene. Hier sind diese Knochen, die nun Sehnen haben und Fleisch und Haut. Aber am Ende steht nun hier, es war noch kein Odem in ihnen. Was ist hier das Bild? Das ist ein Bild des geistlichen Zustands des Volkes Israel. Ein Haufen von Knochen. Aber die Verheißung ist, dass diese Knochen wieder zum Leben erweckt werden. Aber wie? Was wird getan? Was sehen wir hier? Es ist die Macht des Predigens. Das macht nicht viel Sinn. Hesekiel ist kein Doktor, er ist kein Arzt, kein Chirurg, er ist kein Wunderwirker. Er ist einfach nur ein plappernder Mund. Das Letzte, was jemand von euch tun muss, ist, dass ihr zu mir kommt, dass ich für euch bete. Ihr müsst erstmal, ich kann euch nicht heilen. Ich könnte für euch beten, wenn ihr krank seid. Aber hier ist es dasselbe, es ist Predigen. Da ist kein politisches Handeln, da ist kein Programm, kein Ereignis, keine öffentliche Debatte. Hier ist keine Innovation, hier ist nur Predigen. Also Prophezeiung, Weissagen, was man in einfachster Weise als Predigen verstehen kann. Aber jetzt könnte jemand sagen, Weissagen und Predigen sind zwei verschiedene Dinge. Aber ich sage euch, wenn ich jetzt Predigen und Weissagen einfach definieren wollte, ist Gottes Worte zu sprechen. Das ist Predigen oder Weissagen. Das Wort Gottes auf deiner Zunge zu haben, ein Sprecher für den Herrn zu sein. Die Worte, seine Worte weiterzugeben. Und ich möchte euch erinnern, in dem Abschnitt, den wir hier haben, werden wir hier nicht in Unsicherheit gelassen, was er sagt. Das ist keine fremde Zunge, keine fremde Sprache, es ist kein Plappern, sondern es ist in der Voraussetzung, dass unser Gott die Macht hat, neues Leben zu geben für tote Menschen. Und das ist der Grund, warum die Knochen fähig sind zu stehen. Denn Ezekiel sagt, so spricht der Herr, ich werde was sagt er? Ich werde Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Das sind die Worte Gottes, die der Prophet hier weitergibt. Und diese Worte werden weitergegeben an tote Leute. Der Prophet teilt hier ganz schlicht das Wort Gottes. So einfach ist das. Einige von euch sagen vielleicht, Pastor, ich weiß, ja, wenn ich jetzt, ich denke, das ist toll, das ist eine sehr, sehr hohe Sicht vom Predigen, auch eine hohe Sicht vom Predigen von Hesekiel, aber auch das ganze Bild hier, das ist nicht mal der Mann selbst, um den es geht, sondern es geht um das, was er sagt. Und wenn du sagst, aber Pastor, das ist nur etwas, was Propheten oder Prediger in der Lage sind zu tun. Ich kann das nicht tun. Aber dann schreibst du dir eine kleine Karte. Du musst das Wort Gottes nicht sagen. Du darfst das Wort Gottes nicht sagen. Du bist frei davon. Du bist frei davon, das Wort Gottes zu reden. Aber so einfach ist das nicht. Das Wort Gottes weiterzugeben ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach nur das Weitergeben des Wortes Gottes. Das ist kein Dutzend Jahre Bibelschule, sondern jeder von euch kann das Wort Gottes weitergeben. Lasst uns das nochmal für eine Sekunde bedenken. Was ist der Kontext hier? Ein Tal von toten Knochen. Was ist das Unmögliche an dieser Situation? Welches sind in deinem Umfeld die unmöglichen Fälle? Die Familie oder Kollegen oder Mitschüler oder Freunde? Wo du vielleicht sagst, ich weiß nicht, ob da irgendeine Hoffnung ist. Die sind so trocken geistlich. Ich weiß nicht, ob irgendwas es gibt, was ich tun kann. Irgendeine Wirkung, die ich haben kann. Irgendwas, was ich tun könnte. Vielleicht sagst du das. Aber teile doch einfach das Wort Gottes mit ihnen. Du kannst es Predigen nennen, wenn du willst, du kannst es Evangelisation nennen, aber öffne deinen Mund und rede vom Herrn. Befolge das Gebot. Denn die Realität ist Römer 10, Verse 14 bis 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger oder Prediger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Lasst nicht den Amtsträger, der vorne steht, den Prediger, den einzigen sein, der in diesem wunderbaren Dienst steht. Freunde, lehrt das Wort und verlasst euch auf den Herrn. Wisset, seine Kraft ist die einzige, die genug ist. Das will ich hierbei belassen. Wie wir diesen Abschnitt schließen, wie Hesekiel diese Leiber dastehen sieht, auf Füßen, mit Fleisch und Haut und nicht nur Knochen, sondern sogar mit Haut. Er sagte uns, er sieht diese Armee stehen, es war kein Odem in ihnen, es ist kein Leben in ihnen. Das sind diese leblosen Leiber vor ihm. Und dann in Vers 9 kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo es ums Gebet geht. Da sprach er, der Herr, zu mir, richte eine Weissagung an den Odem oder an den Geist. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem, so spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Unsere Übersetzung sagt, Weissage zu dem Odem, sagt die Übersetzung hier, die Schlachter. So wie in Vers 1. In fast jeder Übersetzung heißt es aber Geist. Ruach, das ist das Wort für Geist im Hebräischen. Wir können es über den, es meint eigentlich immer den Geist. Was sagt der Herr gemäß des Geistes, des Hauches oder Wind, wie man es auch übersetzen kann? Er sagt zum Geist Weissage. Das ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Das heißt, der Herr sagt zum Propheten Weissage. Weissage. Weissage, Menschensohn. Weissage, sprich zum Geist. So spricht Gott, der Herr. Komme, o Geist, von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Bis zu diesem Punkt haben wir Hesekiel predigen oder Prophet oder Weissagen gehört. Er hat gepredigt. Er hat zu Knochen gepredigt. Zu toten Leibern. Das hat er bisher gemacht. Er hat zu Knochen geredet, die keine Ohren haben. Und dann hat er zu Leibern geredet, die zwar Fleisch und Haut haben, aber tot sind. Aber jetzt redet er nicht zu leblosen Knochen, sondern zum lebendigen Geist. Er spricht in Rufen und weissagt, ruft den Geist herab, um neues Leben in die Herzen toter Menschen zu pusten. Wie klingt das? Du sagst vielleicht, Pastor, mir wurde noch nie gesagt, dass ich zum Heiligen Geist weissagen soll oder predigen soll. Das ist seltsam. Für mich klingt es wie Gebet. Zu wem betest du, wenn du betest? Zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Wenn du für jemanden betest, den Herrn etwas zu tun, seine Hand auszustrecken, aktiv zu sein, dann betest du für den Heiligen Geist, dass er herabkommen möge. Es ist, wie es mir scheint, ein Gebet, das hier ist, in meiner Lesung des Textes. Das ist integral, nicht nur Predigen und Hören des Wortes Gottes, das vollkommen ist, zu retten, sondern es braucht die Bewegung durch den Heiligen Geist. Das ist eine ernüchternde Realität, oder? Denn es sagt uns, du kannst treue Predigten hören, du kannst das Wort Gottes hören, die Bibel, sogar für eine lange Zeit, und du kannst alle die du kannst aussehen, als würdest du leben, aber es gibt die Möglichkeit und die Realität, dass obwohl du aussiehst, als würdest du leben, dass du in Wirklichkeit leblos bist, bis es eine Veränderung durch den Geist gibt, bis geistliches Leben in dich reinströmt. Nicht das klingende Geräusch des Wortes alleine ist es, sondern das Werk des Heiligen Geistes, Gott des Heiligen Geistes, ist notwendig, um eine geistige Neugeburt zu bewirken, Mann, Frau oder Kind, damit er lebendig dastehen kann, der neue Mensch. Und was sagt der Herr bezüglich dieser Sache? Wie kann das passieren? Auch in einer verzweifelten Zeit, wo alles tot ist, wo die Zeit hoffnungslos ist, durch Predigen und Beten. Predigen und Beten. Mit Gott ringen für die Verlorenen. Wie ist euer Gebetsleben, Freunde? Wie oft betet ihr? Ich denke, in unserer Gemeinde können wir sagen, dass ihr relativ treu seid im Gebet. Ich höre es in unseren Gebetstreffen, ich höre es, wenn wir zusammen sind, und ich sehe auch in eurem Leben Beweis dafür. Aber lasst mich euch das fragen. Was ist der Inhalt deines Gebets? Wofür betest du? Ich bin ein selbstsüchtiger Beter. Hier sind 15 verschiedene Dinge, die ich nicht mag von mir, 15 verschiedene Note, 20 verschiedene Versagen. Es geht um mein Leben. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, meine Kinder machen mich verrückt. Ich fühle mich seltsam, nicht gut, weil meine ganzen Ich-Gebete, anstatt zu sehen, Herr, sieh diese Knochen, sieh diese verloren, rette diese Person, rette jene Person, dieses ringen, als hätte ich die Kraft, den Heiligen Geist selbst herabzubeten und in die Herzen dieser Leute zu leiten. Aber das ist das Bild, das wir hier haben. Es ist nicht nur evangelisieren und das Wort zu sagen, sondern Gebet, das damit einhergeht. Und die Macht und die Bewegung Gottes selber für die Verlorenen. Du fragst vielleicht, Pastor, warum ist das wichtig? Vielleicht seid ihr alle mit mir schon überführt? Aber ich sage nur, es ist so notwendig. Weil ich und du niemanden retten können. Wir und ich können vielleicht, wir können nicht gut genug debattieren, um Herzen zu verändern. Wir können nicht unterhalten. Wir können auch nicht gut genug predigen, um neues Leben zu geben. Nur der Heilige Geist kann Leben geben. Und ich möchte euch auch sagen, eine krasse Wahrheit. Diese tote Person kann nicht den Heiligen Geist in ihr Herz bitten, aber du kannst es tun, wenn du lebst. O Heiliger Geist, komme herab auf unsere Stadt und erlöse die Verlorenen. Rette meinen Bruder, seine Frau, die Kinder, meinen Mitarbeiter, meinen Sohn, meine Tochter, meinen Ehemann, meine Ehefrau. Rette meinen Nachbarn. Ich habe ihnen das Wort gesagt und sie haben es abgelehnt. Rette sie. Sie sehen aus, als würden sie leben, aber sie sind tot. Rette sie. Gebet. Gebet ist der Grund, warum es nicht hoffnungslos ist, wenn die Kirche in dieser Zeit lebt. So können wir als Gemeinde in dieser Welt leben. Predigend und betend. Dann gibt es in Vers 10 wieder einen bedeutsamen Wechsel. Was lesen wir? Nicht nur Vers 9, sondern Vers 10. So weissagte, also Hesekiel hat geweissagt, er hat gepredigt, er hat gebetet, wie ihm aufgetragen wurde. Und dann, der Odem kam in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr großes Heer. Sie leben nun. Der Herr hat das Gebet erhört und hat das Predigen erhört. Und das ist dieses fortfahrende Zeugnis. Der Herr sagt zu Hesekiel, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen lebendig, wie sie sind, geistlich lebende Herzen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Was? Wie bitte? Was ist hier los? Sie leben doch, sie sind nicht mehr tot, sie sind kein Haufen Knochen mehr. Sie sind keine seelenlosen Leiber mehr. Sie sind lebende Menschen. Sie sind das ganze Haus Israel. Wie können Sie sowas jetzt sagen? Weil Sie in einer sehr feindlichen Welt leben gegenüber der christlichen Seele. Gläubige, fühlst du dich jemals so? Gläubiger, fühlst du dich jemals so? Du sagst vielleicht, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß, dass ich ein Glaubender bin, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, aber ich fühle mich, als wären meine Knochen verdorrt und ich bin überwältigt. Fühlst du dich vielleicht so manchmal? Ja, du bist es. Wenn du ehrlich bist, dann fühlst du dich so. Denn viele von euch sind so ehrlich zu mir, dass sie das sagen. Hast du dich jemals so gefühlt, nicht nur, dass deine Knochen vertrocknet sind, sondern dass Dinge hoffnungslos sind und du kannst einfach kein Licht mehr sehen inmitten des Nebels und der Dunkelheit des Lebens und du fragst vielleicht, gibt da Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Ich fühle mich total deprimiert. Ja, das tust du wohl, wenn du in diesem sündigen Fleisch lebst, das jetzt noch nicht völlig erlöst wurde. Ja, das tust du, wenn du in einer Welt lebst, die das Evangelium hasst und das den Herrn hasst und das die hasst, die ihn lieben. Ja, dann fühlst du dich so. Du fühlst dich so, als wärst du abgeschnitten. Ja, ich möchte das Reich des Himmels predigen, aber ich bin jetzt inmitten eines Reiches, in dem jemand regiert, der mich hasst und der mein Volk hasst. Und wann wird die Ruhe, die uns verheißen ist, endlich kommen? Wenn du so bist wie ich, dann denkst du so. Und das ist die Realität, es ist nicht genug, einfach zu evangelisieren, ohne sich um die Seele zu kümmern, die in der Kirche dann sitzt. Es ist nicht nur Predigen, es ist nicht nur Beten, es ist nicht nur Erlösung, sondern es ist Gemeinschaft inmitten des Leibes Christi. Denn wir als ein Volk haben Not und wir sehnen uns nach dem Königreich Gottes, das jetzt noch nicht völlig, völlig unser ist. Was sagt der Herr zu Hesekiel, dem Pastor? Was soll er den Menschen tun, die so sind, die leben, aber sie sagen, ihre Knochen sind vertrocknet und die Hoffnung ist verloren? Er predigt zu ihnen. Was sagt er? Weissage zu ihnen, was ist der Inhalt, die Verheißungen Gottes? Vers 12, darum weissage, wieder Imperativ, Befehlsform. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Also wenn das in der Bibel steht, dann heißt das immer so viel wie, hör jetzt genau hin, das ist wahrhaftig. So spricht Gott der Herr und dann geht er durch die Verheißungen. Vers 12, Anfang, eine Verheißung. Die Verheißung der Auferstehung. Seht euch das an, Vers 12. Ich werde eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Hört ihr das? Sieg über den Tod. Zweitens, die Verheißung des von Gott erkannt zu sein. Mein Volk, sagt er. Mein Volk. Nicht nur ein Haufen Knochen oder Körper auf einem Feld, sondern das Volk Gottes. Er sagt, weissage und predige ihnen die Wahrheit der Auferstehung, die Verheißung, dass sie mein Volk seien. Und ich dann auch Vers 12, ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Die Verheißung des Glaubens, Vers 13, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Eine Wiederholung. Denn er weiß, sie müssen diese Worte hören, denn wir sind ein Volk mit Kurzzeitgedächtnis. Wir sind oft angegriffen von Satan und unseren eigenen zweifelnden Herzen. Predige die Verheißungen des Heiligen Geistes, die Innewohnung des Heiligen Geistes, Vers 14. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Das ist ein Volk, das in der Fremde lebt, das weit weg ist vom Tempel Gottes, weit weg von Gott. Und hier heißt es, der Geist wird nicht nur im Tempel sein, sondern der Geist wird in eurem Herzen sein, mit euch, inmitten von eurem Herzen, euer Leben lang. Der zweite Abschnitt dieser Verheißung, die Verheißung des ewigen Lebens. Wie kannst du Leute in einer solchen Zeit und Welt wie unserer erhalten? Ja, du predigst die Verheißung Gottes. Du betest, du predigst und du predigst die Verheißungen. Nicht nur der Anfang des neuen Lebens, sondern die Erhaltung dieses Lebens. Das verstand der Herr auch, als Jesus zu Satan sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir können diesen Abschnitt sehen und wenn du verstehst, worauf ich hinaus will, dann bekommst du das größere Bild. Diese bewahrende Gnade. Du brauchst Eschatologie. Du musst auf den Horizont blicken. Du musst blicken auf das, was gewiss ist für dich. Die Verheißungen Gottes, das, was dir ganz sicher gegeben werden wird. Und so, liebe Christen, ist es hoffnungslos? Wir leben in einem Zeitalter wie diesem zu leben? Als Christentum nun im Westen gestorben ist? Solange unser Gott lebt und seine Verheißungen stehen, gibt es Hoffnung. Ich möchte kurz noch zwei Verse euch deutlich machen. Vers 7. Was ist von uns gefordert? So wie beim Propheten. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Seht Vers 10. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Wir müssen gehorsam sein gegenüber dem Gebot Gottes, sein Wort zu verbreiten, zu beten für die Verlorenen und uns an seine Verheißungen zu klammern. Das ist unsere Hilfe. Alles andere ist sein Werk. Und wenn wir das tun werden, dann er tut das in seiner Gnade. Sind wir willens zu gehorchen, wie der Prophet es war? Und diese wunderbare Gabe, den Segen zu erleben, andere zum Glauben kommen zu sehen und im Glauben gestärkt zu werden. Lass uns darum beten. Wir danken dir, Herr, für deine Schriften und die alten Prophezeiungen und Verheißungen, die du uns gegeben hast, die du in einer Kirche in einem fremden Land gegeben hast und die auch heute noch uns erhalten können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, ein mutiges Volk zu sein, dass wir dein Wort kennen, es lieben, dass wir regelmäßige Gemeinschaft mit dir haben und dass wir inmitten all unserer Schwachheiten und unseres Klagens, Jammerns, dass wir nicht die Gewissheit aus den Augen verlieren, dass deine Verheißung und deine Gnade fest und sicher sind. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.